Wir senden hier bei Radio Frei live vom Kulturquartier und sprechen in einem Podium heute über Stadtutopien. Und wir haben es eben schon angekündigt, wir haben viele verschiedene Gäste geladen und wir wollen anfangen, über Wohnutopien zu sprechen. Wohnen ist ja ein unmittelbares, Thema in der Stadt immer wieder und in Städten auch immer umkämpfter, auch in Erfurt immer umkämpfter. Auch in Erfurt gibt es ganz klar in den letzten Wochen, Monaten und Jahren Prozesse zu beobachten, die sonst auch aus viel größeren und anderen Städten bekannt sind. Und auch hier ist Wohnen ein umkämpftes Thema. Dazu sprechen wir heute aus Erfurt mit dem Vonopia-Projekt und Sabine und aus Weimar mit dem Feuerwachen-Projekt. Und da sprechen wir mit Jonas.
Hier in Erfurt, also im Radio zumindest schon oft besprochen, sind zwei Hausprojekte, sage ich mal. Das war immer die L50, Vonopolis in der LaSalle-Straße. Und das Stadtschloss war auch immer wieder ein Gespräch, auch wieder ein bisschen anderes Konstrukt in der Magdeburger Allee. Vonopia, darüber kann ich mich erinnern, habe ich schon vor vielen Jahren mal gesprochen. Da ging es darum, die Kohlmannstraße, einen ganzen Straßenzug, der eine Seite zumindest zu bekommen, sage ich mal, von der Stadt zu bekommen und daraus ein anderes Wohnen zu machen. Mittlerweile ist dieses Projekt vom Tisch, aber Vonopia existiert immer noch und es ist jetzt am Talknoten bzw. in der Talstraße und viele Erfurterinnen und Erfurter von ganz früher wissen auf jeden Fall noch, da war doch mal eine Kneipe drinne und genau das ist das Haus. Und dafür habt ihr euch entschieden, Sabine. Wie warst du schon in der Kohlmannstraße mit dabei bei dem Projekt?
Ja, also ich mache inzwischen auch schon seit 5 Jahren bei dem Wohnprojekt Grohmannstraße oder Vonopia mit, genau. Und damals bin ich bei der Grohmannstraße eingestiegen, weil Menschen die Idee hatten, diese 10 Häuser in der Krempfer Vorstadt zu einem Wohnprojekt umzuwandeln. Das hat damals der Kovo gehört. Wir hatten gehört, dass es verkauft werden soll und haben uns da mehrere Jahre eingesetzt, da ein Wohnprojekt zu gründen. Es war im Endeffekt doch ziemlich groß, das Vorhaben, und die Ausschreibungsbedingungen waren nicht für Wohnprojekte geeignet. Also es war dann nicht passend. Wir hatten aber schon ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und waren dann auch schon recht bekannt. Und dann hatten wir so eine kleine Ruhephase, haben uns nach anderen Objekten umgeschaut und dann mitbekommen, dass die zwei Häuser in der Talstraße 15 und 16 auch der Stadt gehören und demnächst ausgeschrieben werden sollen und haben uns dann dafür eingesetzt.
Nun erinnere ich mich, in der Kohlmannstraße war das ja sehr aufwendig auch von euch. Es gab viele große Prozesse, auch viele Workshops, die ihr euch selbst geben lassen habt, auch viel Zusammenarbeit. Es gab eine Begleitung von Studierenden der FH damals sogar. So, und dann wurde das nichts. Und also irgendwann muss man auch mal die Nase voll haben. Aber wie viele von euch sind denn jetzt bei dem neuen Grundstück oder bei dem neuen Haus mit dabei?
Naja, es gab dann so einen harten Kern. Also nachdem es mit der Grohmannstraße nicht funktioniert hat, waren wir immer noch so 5, 6 Leute mit jeweils Anhang, die noch so dabei waren, die jetzt auch noch dabei sind. Und dann kamen seit den letzten 1, 2 Jahren wieder ganz neue Leute dazu. Also insgesamt sind wir jetzt gerade 30 Menschen inklusive Kinder, die das machen wollen. Also ein paar sind dran geblieben, weil ich meine, das Leben ist ja lang. Also es lohnt sich dann schon, wenn man ein paar Jahre dran bleibt.
In meiner Beschreibung, in den Recherchen, die ich bekommen habe, auch von Marie, die auch ein Teil von Vonopia ist, steht drin, dass 30 Personen circa an diesem Projekt beteiligt sind. Wie viele Häuser sind denn das? 30 Menschen, das klingt ja schon fast nach einer kleinen Platte.
Also es sind zwei Häuser, Talstraße 15 und 16. Die 16 kennen vielleicht einige, da war mal das Wächterhaus drin mit Spirit of Football. Und das Haus daneben ist das mit dem Auental-Restaurant. Oder was dann auch später ein Späti war. Und hinten, hinter dem Grünhaus, ist noch so ein kleiner Seitenflügel. Also es sind 12 Wohnungen, die so ja, 50 bis 80 Quadratmeter groß sind. Und wir wollen auch die Dachgeschosse ausbauen. Und genau, also 30 Personen inklusive Kinder, damit sind wir dann auch voll. Also wir gucken schon, dass es passt und so, wo noch die Gemeinschaftsräume immer hinkommen. Also mehr können es auch nicht sein.
Wenn ich mit meinen staunenden, romantischen Augen durch Erfurt gehe, zumindest abends, würde ich den Platz beschreiben als sehr schön. Weil es ist tatsächlich ein kleiner Platz davor. Es ist diese Kreuzung zur Auenstraße, wo es ein bisschen breiter ist. Es sieht eigentlich sehr schön aus, das Haus sieht sehr schön aus, aber es ist ja doch laut. Und es ist ja doch einfach eine durch eine Transitstraße, ein Transitweg auf jeden Fall durch Erfurt. Wie seid ihr zu dem Haus gekommen? Wie habt ihr euch dafür entschieden? Weil es einfach da war oder war es tatsächlich auch so ein Wortsding sozusagen? Hey, genau dort möchten wir.
Naja, wir haben uns ja umgeschaut, verschiedene Objekte uns angesehen. Dann hast du immer die Schwierigkeiten mit, wem gehört das Haus? Steht es überhaupt zum Verkauf oder nicht? Dann sollte es auch einigermaßen zentral sein. Dann wollten wir immer einen großen Garten. Also das ist der Vorteil bei den zwei Häusern. Es gibt einen sehr großen Garten, der
ja bis zum Radweg führt. Das wäre ja auch in der Kohlmannstraße gegeben gewesen, ne? Diese über 10 Häuser eigentlich, diese Hinterhöfe.
Genau, ohne Zaun und so. Und da war es so ein bisschen beides. Also wir konnten uns die Lage gut vorstellen. Dann wussten wir, okay, es gehört der Stadt und die wollen damit das in Kürze verkaufen. Also es hat dann alles zusammengepasst. Aber und es liegt zentral, der Garten hinten ist schön. Vorne ist es klar, hoffentlich nicht zu laut. Müssen wir dann gut dämmen oder die Schlafzimmer nach hinten rauslegen. Aber wir haben noch diesen Platz davor, deswegen sind wir ja nicht ganz direkt an der Straße.
An der Stelle gibt es ja auch einen ganz konkreten Weg, wie ihr diese beiden Häuser von der Stadt bekommt. Im Moment, ihr seid ja im Verfahren, so wie ich das recherchiert habe. Und auch das war ja schon bei der Grollmannstraße damals der Vorschlag, diese Immobilien an euch quasi im sogenannten Konzeptverfahren, einem mehrstufigen Verfahren zu vergeben. Kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer kurz einordnen, wie denn so ein Konzeptverfahren abläuft und vielleicht auch, warum das eben Vorteil für solche Projekte oder vielleicht oft auch die einzige Chance für solche Projekte sein kann?
Genau, also als sich so vor ungefähr 10 Jahren auch viele Hausprojekte in ganz Deutschland gegründet haben, haben die so geschaut, was für Häuser gibt es auf dem Markt, haben das Geld zusammengesammelt und das gekauft, ganz blöd gesagt. Ne? Und seit einigen Jahren sind in Erfurt auch die Immobilienpreise sehr stark gestiegen. Das heißt, man konnte jetzt nicht nachschauen, welche Häuser sind gerade zum Verkauf, wie viel kostet das, wir planen mal, sondern die Preise sind immens gestiegen, also unvorstellbar, dass man da nicht mehr normal sanieren und dann gute Mieten haben kann. Deswegen sind wir dann ja auch politisch geworden, sind an die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, wenn wir ein Haus gemeinschaftlich nutzen wollen, dann brauchen wir das zu einem Festpreis, der jetzt nicht immens hoch ist, sondern ein Festpreis und genügend Zeit. Also das Konzeptverfahren lief so ab, dass die zwei Häuser ausgeschrieben waren, aber nach bestimmten Kriterien. Also es sollte ein Wohnprojekt sein, was soziale Ziele hat, was heterogen ist, was auch was für die Nachbarschaft anbietet. Und dann konnte man sich erst mit dem Konzept bewerben. Das haben wir dann gemacht und wurden dann letzten März auch ausgewählt, dass wir die erste Stufe geschafft haben. Und jetzt haben wir aber noch mal ein Jahr Zeit, um die Sanierung und Finanzen komplett zu planen. Und das heißt also, die Zusage von der Bank auch zu bekommen. Und das ist halt wichtig, dass man als Gruppe wirklich weiß, wir haben das eine Objekt sicher, wir haben das jetzt reserviert und dann kann man wirklich Sanierung, Finanzen planen, weil das ein sehr langer Prozess ist. Man muss ja als Gruppe sich entwickeln, dann muss man wissen, wie wollen wir wohnen, wie teuer ist das alles, Kontakte zu Architekten, zu Banken und so aufbauen. Das schafft man halt nicht, wenn sonst ein Haus für 3 Monate ausgeschrieben ist und dann zack, musst du sofort das Geld auf den Tisch legen. Deswegen braucht man genug Zeit und Sicherheit.
Das wäre so meine Frage auf jeden Fall gewesen. Wie setzen sich eure Gruppe zusammen? Weil nach dem, was ich jetzt die ganze Zeit höre, könnte ich mir gut vorstellen, sitzt halt bei Bauamt, der Rest von der Architektenkammer und die wollen ein Hausprojekt gründen. Es sind ja doch ein Haufen Hürden und ein Haufen Arbeit, die ihr dazu tun habt. Was seid ihr für eine Gruppe?
Na, wir sind eine Mischung aus Leuten, die so Anfang 30 sind, dann 50 Jahre alt, das älteste Mitglied ist 70 Jahre alt und natürlich mehrere Kinder. Eins ist auch gerade noch im Bauch sozusagen, also ganz gemischt. Und ja, wir haben auch ganz verschiedene Fähigkeiten. Also manche kennen sich gut mit Finanzen aus. Wir haben auch einen Architekten in der Gruppe, über den wir auch sehr froh sind. Manche machen halt die Öffentlichkeitsarbeit oder manche beschäftigen sich mit Management-Systeme wollen wir haben, wenn es dann mal Konflikte geben wird, also ganz verschiedene Eigenschaften. Aber Experten sind wir alle nicht, also wir eignen uns das alle an und sind ja auch Mitglied im Mietshäuser-Syndikat, die uns auch viel unterstützen und viel beraten. Also wir haben schon so Wissen und Kenntnisse, aber das meiste eignen wir uns an.
An der Stelle, Mietshäuser-Syndikat ist ja auch ein Zusammenschluss von verschiedenen Projekten und eine Form, diese zu unterstützen. Kannst du vielleicht auch da noch ein paar Worte dazu verlieren?
Ja, also das Mietshäuser-Syndikat ist ein bundesweiter Zusammenschluss von jetzt über 150 Hausprojekten, der immer weiter und weiter wächst. Und den gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Und da sind einfach ganz viele Hausprojekte miteinander vernetzt, auch über so eine bisschen kompliziertere GmbH-Struktur. Und wenn man da mitmachen will, kann man sich ein Konzept überlegen, sich beraten lassen vom Syndikat und dann aufgenommen werden und da auch das ganze Know-how nutzen, ne? Also die ganzen Vorlagen für Satzung, GmbH-Vertrag und so weiter, dass man sich das nicht alles selber ausdenken muss und sich immer wieder absprechen. Und das Besondere am Mietshäuser-Syndikat ist, dass man auch so ein System der gegenseitigen Kontrolle hat. weil so 80er, 90er Jahre gab es so eine kleine Krise mit einigen ehemals besetzten Häusern, dass die Leute dann gesagt haben, ach Mensch, die sind jetzt eigentlich viel wert, kann man vielleicht verkaufen, oder es war nur noch so ein schöner Wohnprojekt, also gar nicht mehr so der politische Anspruch. Und das Besondere beim Mietshäuser-Syndikat ist, dass die Häuser für immer Mietshäuser bleiben. Also wenn wir oder unsere Nachfolger sich in 20 Jahren denken würden, ach, jetzt ist eigentlich viel wert, jetzt verkaufen wir das, würde das Mietshäuser-Syndikat immer ein Veto einlegen. Und deswegen bleiben das für immer Mietshäuser und man hat sich so gegenseitig unter Kontrolle oder ein bisschen, genau. Und als wir damals angefangen haben, mit der Grohmannstraße uns Gedanken zu machen, ein Wohnprojekt zu gründen, war das auch sehr schön, von dem Syndikat zu erfahren, weil vorher denkt man ja, oh, wie soll das eigentlich gehen, keine Ahnung. Und dann lernt man ganz viele Projekte kennen, die das auch gerade machen oder schon seit 10 Jahren existieren und man ganz viel Wissen bekommt.
Es gibt sicher noch ganz viele Fragen, die wir aber wahrscheinlich gemeinschaftlich an beide Wohnprojekte stellen können. Und wir haben ja noch von der Alten Feuerwache aus Weimar den Jonas hier.
Hallo Jonas.
Hallo nochmal.
Die Alte Feuerwache in Weimar ist ja auch ein Objekt, das in der Konzeptausschreibung vergeben wird. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie Vonovia hier in Erfurt. Kannst du vielleicht auch einmal kurz in das Projekt einführen und an der Stelle vielleicht auch sogar gern, wenn es denn Unterschiede gibt zu Vonovia in Erfurt, auch die ein bisschen beschreiben?
Ja, total gerne. Also ich glaube, das Erste, was es zu sagen gibt, sind die großen Gemeinsamkeiten, weil wir sind Schwesterprojekte im Verbund des Mietshäuser-Syndikats. Ansonsten eine Gemeinsamkeit besteht auch darin, dass auch in Weimar die Situation so ist, dass der Immobilienmarkt extremst angezogen hat und sich aber die Stadt zu dem erfreulichen Schritt auch entschlossen hat, diese wirklich große Anlage, ziemlich zentral gelegen auch, ehemalige Hauptfeuerwache, seit 2006 leerstehend, in einem Konzeptverfahren auszuschreiben. Und als das, sage ich mal, durch den politischen Buschfunk durchsickerte, haben sich 2016 die ersten Leute aus dem Dunstkreis der Kreativetage, das werden die Weimar, die zuhören, sicher alle kennen, zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, da besteht eine echte Chance für ein Bürgerinnen und Bürgerinnen-Graswurzelprojekt, dass wir hier de facto ein ganzes Quartier selber entwickeln können. Ja, und dann kam die Konzeptausschreibung auch. Wir haben, und das macht uns, glaube ich, auch besonders von Anfang an sehr auf die Beteiligung von Nachbarinnen und interessierten Menschen aus ganz Weimar gesetzt und sehr viele Quartierswerkstätten angesetzt, um einfach auch zu gucken, für die Bereiche, die jetzt nicht nur wohnen sind, was gibt es da eigentlich für Interessen, was wünschen sich die Leute da, ne? Und das hat eigentlich so die Grundlage für unser Konzept gelegt, mit dem wir dann auch im Endeffekt im Stadtrat überzeugen konnten. Und nachdem es eine gewisse, politische Hängepartie der Entscheidung gab, kam es dann 2019 dazu, dass wir tatsächlich den Zuschlag bekommen haben, in die Verkaufsverhandlungen mit der Stadt gehen konnten und ein halbes Jahr später, das waren die durchaus anstrengenden Rahmenbedingungen des Konzepts, dann von der Stadt letztes Jahr im September kaufen konnten.
Nun ist ja die Alte Feuerwache im Moment auch ein Ort, der in Weimar viel genutzt wird. Ich war selber schon oft da in letzter Zeit. Inwiefern ist vielleicht auch das schon Teil des Projekts gerade und welchen inwiefern wird das vielleicht auch erhalten bleiben? Ich meine, im Moment ist ja im Rahmen des Kunstfestes oder aus verschiedenen anderen Initiativen viel los in der Feuerwache. Wird das so bleiben? Und wie sieht denn die Idee von Gemeinschaft dann dort aus?
Ja, also momentan haben wir natürlich wirklich die Hütte quasi täglich voll. Das Kunstfest bespielt uns seit nun fast schon einen Monat täglich den Hof mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Wir hatten aber auch davor schon unzählige Ausstellungen in der ehemaligen Fahrzeugremise laufen. Wir hatten letztes Jahr mehrere Open-Air-Veranstaltungen, Podien, Genius, Lucky. Die Liste ist bei weitem zu lang, als dass ich sie jetzt aufzählen könnte. Das wird natürlich in einer Phase, wo wir ganz grundständig sanieren müssen, so nicht weitergehen können, aber wird auf jeden Fall erhalten bleiben, da ein ganz wesentlicher Teil von unserem Projekt die Wiedererrichtung einer Mehrzweckhalle ist. Also ursprünglich war im hinteren Teil des Areals eine Sporthalle von der Feuerwehr. Die ist weitgehend eingestürzt, zumindest die Dachkonstruktion. Das heißt, da stehen momentan nur Außenmauern. Aber da wir ganz stark die Rückmeldung gekriegt haben, ey, wir brauchen einen Ort, wir wollen einen Ort hier zentral, an dem sich auch ein Verein einmieten kann oder irgendeine Kunstperformance laufen kann oder eine Hebamme einmal die Woche ihren Kurs anbietet. Und deshalb haben wir gesagt, ja, wir wollen diesen Ort zu einem öffentlich Nutzbaren machen. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Hof. Also der wird eine öffentliche Zugänglichkeit haben, einmal um natürlich zu der Halle zu kommen, das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass wir halt in den ehemaligen Fahrzeughallen kleines Gewerbe ansiedeln wollen. Und die brauchen natürlich auch den Zugang für Laufkundschaft und so weiter. Insofern, es wird ein sehr lebendiger Ort bleiben, ganz klar.
Jetzt schreit ja, um wieder den Bezug ganz kurz zur Vonopia zu finden, also dieser öffentliche Raum, den ehemaligen öffentlichen Raum oder die ehemalige Kneipe, die ihr habt, mit hinten Kegelbahn, kann ich mich noch erinnern, und allen drum und dran, schreit ja auch nach Öffnung für Kultur bzw. für andere Veranstaltungen, für die anderen Leute. Habt ihr das auch vor bei euch?
Ja, das haben wir vor und das war in der Konzeptaufschreibung auch gefordert. Also wir wollen in der ehemaligen Auntal-Schenke eine Kiez-Anlaufstelle machen, also einen öffentlichen Raum für die Nachbarschaft. Wir haben dafür auch schon einen Verein gegründet, der heißt Talstation e.V. Und in dem Verein sind Menschen, die später im Wohnprojekt wohnen werden, aber auch Leute aus der Stadt mit engagiert. Und da kann dann ganz viel passieren. Also es kann ein Café stattfinden oder eine Fahrradwerkstatt oder ja öffentliche Veranstaltungen. Also das ist ganz offen und da wird auch schon einiges gemacht.
Jetzt ist ja hier im Schauspielhaus so, es finden auch Veranstaltungen statt, obwohl das Schauspielhaus insofern noch nicht in Betrieb ist, so wie es später mal sein wird. Hier natürlich sicherlich auch nochmal zum Anwerben für Genossenschaftsanteile, für zukünftige Genossenschaftlerinnen, aber natürlich hier auch wahrscheinlich, um die Akzeptanz im Stadtteil zu bekommen, aber auch den Mehrwert der Stadt zu zeigen. Ist das bei euch auch so die Intention, den Mehrwert in eurem Stadtviertel zu zeigen für eure Projekte?
Naja, es ist auch der Anspruch, nicht nur ein schöner Wohnen zu haben, sondern auch noch, vielleicht politisch oder kulturell was zu machen. Also ein bisschen was abzugeben oder Räume zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, es gibt immer Gruppen, die Räume benötigen, die können das bei uns mitnutzen. Also es ist fast so ein bisschen Tradition, dass man, wenn man ein Hausprojekt hat, auch einen öffentlichen Raum hat, um einfach was dazu mit abzugeben, ja.
Jetzt gibt es ja auch Haufen Wohngenossenschaften, das klingt ja auch schon immer cool. Ne? Genossenschaften sind immer sowas schön für alle und alles drumherum. Was unterscheidet euch denn von solchen Genossenschaften? Warum keine Wohngenossenschaft?
Ich glaube, wir sind von der Grundidee dessen, was wir machen, ganz, ganz nah an einer Urgenossenschaft. Ich lehne mich jetzt sogar so weit aus dem Fenster zu sagen, dass wir quasi den Genossenschaftsgedanken noch ein Stückchen weiter treiben und auf eine Art mit dem Mietshäuser-Syndikat zusammen auch demokratischer machen, weil was uns, glaube ich, auszeichnet und unterscheidet von einer klassischen Genossenschaft ist, dass wir zum einen unsere Entscheidungen in einem basisdemokratischen Prozess fällen. Das heißt, es müssen alle das, was wir für dieses Projekt wollen, und mit alle meine ich alle, die da Mieterinnen und Mieter sind oder sein werden, gemeinsam entscheiden und mittragen können, was wir da machen. Wir haben den ganz großen Anspruch, auch die Nachbarschaft und im Fall von Weimar so viel vom Rest der Stadt wie nur irgendwie möglich auch mitzunehmen und einzubeziehen. Und was, glaube ich, auch noch ein nicht ganz unwesentlicher Unterschied gegenüber einer normalen Wohngenossenschaft ist, es gibt beim Mietshäuser-Syndikat keinen fixen Genossenschaftsanteil. Ne? Dadurch, dass wir uns ja des Rechtsmodells der GmbH bedienen, werden alle zukünftigen Mieterinnen und Mieter über den Hausverein als ein Gesellschafter eben repräsentiert in dieser GmbH und lenken die Geschicke. Und zum anderen ist der Anteil finanzieller Art, meine ich jetzt, den jede Mietpartei reingibt in das Projekt auf einer freiwilligen Basis. Das heißt, ich kann es ganz konkret machen an unserer Gruppe. Wir haben Leute, die stecken unfassbar viel Zeit in dieses Projekt und für die ist das de facto ein Fulltime-Job. Die haben aber nicht wirklich Geld in der Tasche. Und es gibt andere Leute, Familien, beide voll erwerbstätig schon länger, die können einfach nicht so viel Zeit in das Projekt geben, aber haben vielleicht die finanziellen Ressourcen. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ganz wesentlich von einer Genossenschaft, wo du für deinen Quadratmeter Wohnraum haltenden Genossenschaftsanteil in Höhe von x 100 Euro zeichnen musst.
Also ein ganz anderes Modell, in dem ihr quasi versucht, euch auch zu finanzieren. Was sind denn die Hürden dabei oder welche Organisationsform braucht es vielleicht auch erstmal? Das klingt ja jetzt nicht so, als könne das von einer Nacht auf die andere passieren.
Naja, man muss halt erstmal den Verein gründen, das ist noch nicht so schwer, das haben ja einige auch schon mal irgendwie gemacht oder braucht man einfach eine Satzung, aber dann muss man eine GmbH gründen, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Klar, wir können die ganzen Vorlagen nutzen vom Mietersyndikat für den Gesellschaftervertrag und so, das geht dann schon, aber das ist halt noch ein bisschen mehr Bürokratiearbeit. Und die Hürden natürlich mit dem Finanziellen, also wir müssen irgendwie als Gemeinschaft das Geld dafür auftreiben, ne? Also wir wollen ja einen Kredit von der Bank haben und dafür brauchen wir einen Eigenanteil und die werben wir über Direktkredite ein. Und das werden wir selber als Mietparteien Direktkredite reingeben, aber ganz viele Freunde, Unterstützerinnen und so weiter werden uns auch Geld bei uns anlegen. Und das ist natürlich die Hürde, ganz viele Direktkredite einzusammeln.
Wir diskutieren über Stadtutopien. Wir haben jetzt schon gerade gesprochen mit Jonas von der Alten Feuerwache in Weimar und mit Sabine von Vonopia hier in Erfurt. Wir haben auch schon etwas über eure Projekte erfahren. Die Frage war jetzt eben, gut, da machen sich Leute schön in ihren Häusern. Wo ist der Mehrwert der Stadt? Wie ist eine Übertragbarkeit auch da? Und da haben wir natürlich auch zu Gast Stefan Peter Andres vorhin schon vorgestellt und wollten mal schauen, Stefan, gibt es da einen Blick auch auf andere deutsche Städte oder europäische Städte? Wie stehst du zu solchen Projekten als Stadtplaner?
Ich kenne ein paar Projekte auch in anderen Städten, eher in Deutschland als in im anderen europäischen Ausland. Ich habe mir ein paar Sachen in Aachen zum Beispiel angeguckt, das so eines der ersten, die auch über das Mietshaus-Syndikat gegangen sind. Wie stehe ich dazu? Ich stehe sehr, sehr positiv dem gegenüber, denn wir haben es vorhin schon gehört gehabt, die Baulandpreise werden immer höher, die Mieten werden dadurch immer höher. Menschen, die sich solche Mieten nicht mehr leisten können, werden in die Peripherie gedrängt, weil man braucht kein Baulandgesetz. Ich denke, da werden wir nochmal drüber reden, auch wenn nachher der Sebastian wieder da ist, weil dort die Mieten sowieso günstig sind. Es passiert das, was einer Stadt überhaupt nicht gut tut, nämlich das Thema Gentrifizierung passiert. Ja? Also das heißt, die Diversität der Bewohnerschaft hört auf, die wirklich divers zu sein. Und dafür sind natürlich solche Projekte wie diese Wohnprojekte ein positives Beispiel, um dem entgegenzuwirken. Ja? Dass über bestimmte Mittel in verschiedenen, wir haben es ja gerade gehört gehabt, das sind verschiedene Menschen, die da sind, von Menschen, die viel, viel Zeit haben und Menschen, die ganz viel arbeiten und dementsprechend ihre Sachen reinbringen. Ich finde es gut, dass mittlerweile solche Wohnprojekte auch kommen und auch genehmigt werden von der Stadt. Ich vermute aber auch, dass es so ein bisschen eine kleine Wiedergutmachung ist oder so eine kleine Fehlerausmerzung von Baupolitik oder Wohnbaupolitik der letzten Jahre. Das heißt, man hat ja wirklich immer nur versucht, auf Investitionen zu gehen. Das heißt also wirklich zu gucken, was kann ich am teuersten verkaufen, was kann ich am teuersten an den Mann bringen. Und dadurch entstehen natürlich Wohnungen, die im Neubau mindestens 9,50 Euro Netto-Kaltmiete kommen, die sich dann die wenigsten, glaube ich, nur noch leisten können. Und das ist so ein bisschen Reparatur, glaube ich, verfehlter Wohnungsbaupolitik, nicht nur in Erfurt, sondern ich glaube in vielen, vielen Städten.
Reparatur oder eher Alibi?
Ich würde mal sagen, als es begonnen hat mit der LaSalle-Straße, war es noch ein bisschen Alibi. Mittlerweile versucht man tatsächlich vielleicht über sowas auch zu reparieren.
Ja, ich kann auch erzählen, die Gruppe Erfurt für alle zusammen mit Vonovia haben sich ja jahrelang für eine Vergaberichtlinie in Erfurt eingesetzt. Also sie haben gefordert, dass zum einen die Stadt aufhört, Grundstücke und Häuser zu verkaufen und wenn sie welche vergibt, dann nach einem Konzeptverfahren, zu einem Festpreis und so weiter. Das haben wir wirklich viel gefordert. Es gab ja dann auch die Demonstration der Mietparade vor 2 Jahren und so weiter. Und es gab dann auch so ein bisschen politischen Druck und es sollte dann irgendwie auch so eine Vergaberichtlinie geschrieben werden. Die Stadtverwaltung ist auch immer noch beauftragt, das zu tun, aber sie machen es einfach nicht, tun es einfach nicht. Und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, die 2 Häuser, die schreiben wir aus an Hausprojekte. So, das war sozusagen das Minimalste, was wir dann erreichen konnten. Wir haben uns dann auch beworben als Vonovia, weil wir gesagt haben, okay, ja, wir hoffen natürlich, dass die Vergaberichtlinie irgendwann kommt. So realistisch sieht es nicht aus und haben das genommen. Aber das war sozusagen so, Vergaberichtlinie, keine Ahnung, ob die kommt, aber wenigstens 2 Häuser an einem Wohnprojekt.
Hm. Ich sag jetzt mal ein bisschen frech, es ist der richtige Zeitpunkt, sich damit nicht zufrieden zu geben. Weil wir jetzt die super Chance haben zu zeigen, ey, die Leute vor Ort, denen könnt ihr vertrauen, die können das machen. Die schaffen eben nicht nur schöner Wohnen für sich und dann wird das Gartentürchen abends zugemacht, sondern die schaffen halt eine Kiezanlaufstelle oder bei uns einen ganzen neuen Quartiersplatz, der den jetzt ja mehrfach angesprochenen Mehrwert wie auch immer man den definiert, für eine Kommune definitiv bringen und halt, ja, wie gesagt, das Gegenteil von einer Gated Community auf einer grünen Wiese, wo wir ja durchaus in manchen Regionen dieses Landes durchaus schon Tendenzen in die Richtung sehen, machen. Und deshalb, ja, vielleicht ist es von den kommunalen Reparatur oder vielleicht auch die Idee, die letzten Jahre halt immer gerüttelt haben, auch ein bisschen zufriedenzustellen. Aber wenn wir das nicht machen, dann können wir die Tür für ganz, ganz viele Projekte dieser Art aufstoßen, die vielleicht noch ganz viel verrücktere Sachen machen, als wir uns jetzt vorstellen können.
Ich glaube, wir sind am ganz spannenden Punkt an der Stelle. Es geht ja so ein bisschen um Anschlussfähigkeit und inwiefern Utopien dann weitergedacht oder weitergebracht werden können. Und gleichzeitig würde ich gerne an euch auch irgendwie so ein bisschen die Frage richten, inwiefern denkt ihr, ist das nach allen Hürden, die ihr nehmt, gründet Vereine, GmbHs etc., wie weit ist das anschlussfähig, eventuell auch für Menschen, die ganz sich in prekären Lebenslagen befinden und auf genau günstige Mietpreise etc. pp. Angewiesen sind und die vielleicht organisatorisch und strukturell gar nicht die Möglichkeiten haben, so ein Projekt zu starten. Wie greift man den Leuten unter die Arme oder was sind eure Erfahrungen oder inwiefern kann das vielleicht dann auch wirklich eine Anschlussfähigkeit bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel ja, Projekte, die das mal geschafft haben, auch quasi weitergeben, auch an Menschen, die mit der Organisation tendenziell vielleicht im Moment von so etwas noch überfordert sind. Ist ja auch eine strukturelle Frage dann ist.
Ja, ich glaube, das sollte der Anspruch von jedem Projekt sein, andere Menschen auch in die Lage zu bringen oder zu ermächtigen, sich selbst zu ermächtigen, sowas zu starten. Für uns in Weimar kann ich sagen, wir haben unseren kompletten Wohnraum entlang der Richtlinien für den sozialen Wohnungsbau, konkret für das Innenstadtstabilisierungsprogramm, kurz ISSP, geplant. Das heißt, formal sind die Wohnungen in Weimar wohnberechtigungsscheinkompatibel. Das heißt, für einen kleinen Geldbeutel geeignet. Tatsächlich gibt es da auf der politischen Ebene und der Genehmigungsebene, auch was die Finanzierung und das Loseisen der entsprechenden Landesmittel angeht, noch Hürden zu überwinden. Aber ich glaube, die sind überwindlich, weil wir jetzt schon an einem Punkt sind, dass wir zeigen können, wir kriegen das organisatorisch sehr gut gewuppt.
Aber du sprichst da schon was Richtiges an, etwas Schwieriges. Also wie anschlussfähig ist das? Also es gibt jetzt immer mehr Hausprojekte in Erfurt, von denen man auch lernen kann. Und es gibt auch viel, viel mehr Menschen, die ich kenne, die noch gerne eins gründen würden, die das auch schaffen würden. Aber trotzdem braucht man Fähigkeiten, man braucht Zeit, man braucht Lust, man braucht die Vernetzung in Erfurt. Man muss erstmal Leute kennen, die so ein Hausprojekt machen persönlich und so. Also es ist schon schwierig, dass es anschlussfähig ist für alle. Also für einen großen Teil schon, aber nicht ganz für alle. Und deswegen wären Forderungen für eine bessere soziale Wohnungspolitik natürlich auch, dass in Wohngebieten, in Großwohnsiedlungen, dass es einfach eine stärkere Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter gibt, dass sie mehr eingebunden werden, dass die Mieterbeiräte gestärkt werden, dass Wohnen einfach mehr partizipativ wird. Also Hausprojekte sind so ein kleiner Teil von der sozialen Wohnungspolitik, aber es müsste sich insgesamt auch noch viel mehr verändern, damit es für alle Menschen demokratischer wird.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen nochmal der Unterschied, du hattest es ja vorhin angesprochen, der Unterschied Genossenschaft oder Hausprojekt, wie das jetzt hier so ist. Hausprojekte laufen eher auf dem Solidarprinzip, als dass es zum Beispiel Genossenschaften sind, wo man in diesen Genossenschaftsanteil zahlen muss. Das heißt, bei genossenschaftlichem Eigentum geht man erstmal davon aus, dass eine gewisse finanzielle Lage erstmal da sein muss. Und ich glaube, das ist bei Hausprojekten ein Stück weit anders. Das heißt also, da kann man auch mit einer Idee, mit einer Intuition und vielleicht auch mit Manpower einsteigen, ohne dass man unbedingt gleich in das Finanzielle geht. Partizipation in Sachen Wohnraum, das ist ein wunderschönes Thema, mein Thema überhaupt. Partizipation ist etwas, wo ich glaube, und das habe ich, glaube ich, vorgestern auch schon mal gesagt, gerade bei der Podiumsdiskussion, als es um das Denkmal ging, Denkmal weiterdenken. Partizipation bedeutet auch ein bisschen, dass man Angst verbreitet, nämlich in der Verwaltung Angst vor Machtverlust. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Problem. Man traut denjenigen in der Umgebung, in der Stadt gar nicht zu, welches Fachwissen sie haben. Da sind wir dann als Lehrende an der Fachhochschule, die wir sagen unseren Studierenden, wenn ihr irgendwas macht, geht los. Der Fachmann, die Fachfrau, ja, die findet ihr im Quartier. Ja, und seht euch mal so ein bisschen als verlängerten Bleistift vielleicht derer, die die Stadt nutzen wollen oder die in dieser Stadt oder in den Stadtteilen wohnen wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, die mit einhergeht. Machtverlust. Können wir das denn überhaupt zutrauen? Ich meine, wir haben es ja studiert schließlich. Ja, wir müssen doch wissen, was die Menschen wollen. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem.
Aber sind hier nicht auch wieder Grenzen genau gesetzt, auch städtische Grenzen schon wieder? Mal ganz davon abgesehen, mal stadtentwicklungspolitisch gesehen, wenn ich in Erfurt mich zum Beispiel umschaue, viele Wohngebiete oder Viertel, da kann man auch direkt ein Sicherheitsschloss davor machen, da muss ich auch nicht rein, da wird nur noch gewohnt, da wird nicht mehr gelebt. Auf einmal kommen Projekte mit öffentlichen Räumen, die auch schon wieder Gefahr bieten, dort auch wieder andere Leute zu befähigen, auch wieder frech zu werden. Welche Chance hatten das dann?
Na, wenn man sich darauf einlässt, hat das, ich glaube, große Chancen, größere Chancen. Und da sind wir wieder bei dem Reparieren. Ne? Ich werfe jetzt mal den Blick hier auf die Krempfer Vorstadt, wo sämtliche Eckgeschäfte im Prinzip nicht mehr existieren. Ja? Und durch solche Wohnprojekte mache ich im Prinzip diese Eckgeschäfte, ich sage das jetzt mal in Gänsefüßchen, da mache ich sie wieder auf. Das heißt, ich habe wieder die Anlaufstellen. Ja? Ich habe wieder die Trefforte, die ich da mache mit diesen Wohnprojekten. Und das ist das, was ich meinte mit Reparatur. Ne? Ich habe zugelassen, dass es Nutzungsänderungen gibt. Ja? Jetzt sind die ganzen Eckeingänge zugemauert. Da drinnen wird jetzt gewohnt. Ja? Und plötzlich wird es vermisst. Oh, was ist jetzt eigentlich mit dieser Vielfältigkeit? Was ist jetzt eigentlich mit der Stadt der kurzen Wege? Wo ist denn jetzt eigentlich hier mein Föhnreparateur hin? Ja? Muss ich da jetzt wirklich irgendwie, was weiß ich, nach JWD fahren, um den zu, oder kann ich jetzt wieder in die Ecke gehen? Das sind so diese Sachen, wo ich sage, das ist das, was ich mit Reparatur meine. Ich lasse solche Wohnprojekte zu und plötzlich habe ich wieder so ein gesellschaftliches Leben, was dadurch auch wieder kommt.
Jetzt ist ja viel Motivation bei solchen Projekten auch, das hatten Jonas und ich gestern, als wir uns hier zufällig trafen zum Familiencafé am Schauspielhaus, ist ja auch meistens so ideologische Motivation, sowas aufzumachen und mit einem drum dran. Aber ist das nicht auch wieder so ein kleines bisschen Abgrenzen zum Rest des Stadtteils, die vielleicht jetzt nicht zum Bildungsbürgertum gehören oder die im Moment noch gar nicht in der Lage sind, Kompetenz zu entwickeln, erstmal selbst sowas in die Hand zu nehmen? Wie sieht das bei euch aus, Sabine?
Na, wir gründen ja nicht das Wohnprojekt, um uns abzugrenzen, sondern weil wir gern in einem Haus gemeinsam wohnen möchten, es selbst verwalten möchten, wissen möchten, dass wir da auch noch in 10, 20 Jahren wohnen können, also die Sicherheit haben wollen und wollen uns gerne öffnen und wir möchten die Menschen noch kennenlernen, die bei uns im Stadtteil mit sind. Also wir hatten letztes Jahr schon ein Straßenfest organisiert in der Talstraße und da auch Werbung gemacht bei der Nachbarschaft und es waren auch einige dann dort, mit denen wir uns unterhalten haben und das ist unser Ziel, dass wir uns öffnen und gemeinsam da Sachen machen.
Ich glaube, ein bisschen was Roman anspielt, ist, dass so die Gefahr vielleicht bestehen könnte, dass man einen Satelliten dort reinsetzt und du hast dem ja jetzt vehement widersprochen und ich glaube auch, ist meine Position mit sehr guten Argumenten. Eine andere Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, inwiefern kann denn so ein, und das ist auch wieder strukturell, also ein Projekt, was vielleicht auch zeitweise, wir haben es eben gehört, manchmal von städtischen Strukturen als Alibi genutzt wird. Inwiefern kann sich so ein Projekt vielleicht auch selbst dagegen wehren und dann nicht Teil vielleicht dieser Dynamik werden, also quasi als hinreichende Lösung von Wohnraumfragen. Die Stadt bietet in dem Fall meinethalben zwei Wohnprojekte an und wäscht sich damit so ein bisschen die Hände sauber. Oder nutzt diese dann vielleicht noch, um den Stadtteil aufzuwerten im schlimmsten Falle. Drumherum überhaupt nicht, dass ich in irgendeinem Fall dem Projekt vorwerfen möchte. Aber wie kann man sich vielleicht auch dagegen wehren, dass man selbst Teil dieser Dynamik wird, ohne das bestimmt zu wollen?
Ja, Roman hat es vorhin schon gesagt gehabt, ne? Da gibt es plötzlich wieder einen Ort und dann gibt es plötzlich noch mehr, die sich erkundigt haben, wie sowas geht. Also das heißt, und das ist Partizipation. Partizipation ist auch immer ein Lernen, ja, also von anderen lernen. Und ich finde das ganz gut, weil öffentliche Bewusstheit, ich nenne es einfach mal öffentliche Bewusstheit, für Dinge zu schaffen, kann eigentlich nur gut sein, ne, für eine gesunde Stadtentwicklungspolitik.
Ja, und wir würden sozusagen, also das Wichtigste ist einfach, ja, das transparent zu machen und weiter politisch zu bleiben und in die Diskussion mit reinzugehen, Veranstaltungen zu machen und sich nicht vereinnahmen zu lassen. Also dann nicht jetzt ein Foto mit dem OB vom Haus und dann ist alles gut, sondern eher so, wir fordern noch weitere Wohnprojekte, es sollte eigentlich eine Vergaberichtlinie geben, wie sieht es damit aus, es muss mehr Wohnprojekte geben, allgemein müssen die Mieten bezahlbar bleiben und so weiter, also einfach immer sich weiter mit einmischen, neue Hausprojekte auf den Weg bringen, beraten und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist eine positive Dynamik, die du am Miethäuser-Syndikat relativ gut festmachen kannst. Also das war ja wirklich in den Ursprüngen so eine kleine Nische in der schönen Freiburger Ecke, hat sich dann langsam ausgebreitet in die baden-württembergischen Universitätsstädte und geht jetzt eigentlich in den letzten Jahren ja, in dem Maße, wie halt auch die Wohnraumfrage medial und gesellschaftlich ja brennend wird und diskutiert wird, durch die Decke. Und das ist total schön zu sehen, wie sich auch zunehmend halt in kleinen und Mittelzentren, aber auch in irgendwelchen dörflichen, ländlichen Gegenden Leute zusammenfinden und sagen, Mensch, das Eigenheim auf der grünen Wiese mit dem Jägerzaun drumherum ist vielleicht nicht das Glücklichmachende und die Flächenversiegelung muss vielleicht nicht zwingend an der Peripherie vorangetrieben werden oder so. Und das muss ja gar nicht in dem Rahmen sein. Ich denke an die ganzen Projekte, die jetzt vielleicht auch nicht hier so bekannt sind, in Trondorf oder Waltershausen, oder die wir vielleicht gar nicht kennen, im Thüringer Wald, die sich da gefunden haben und da einfach zeigen, was gemeinschaftlich so geht. Und ich gebe Sabine total recht und kann mich da im Prinzip nur wiederholen. Man muss auch ein bisschen unbequem in dem Sinne bleiben, dass man halt der Politik spiegeln muss, das war's jetzt nicht. Also wir bleiben jetzt hier nicht stehen, sondern wir möchten weitergehen und zeigen, dass es im Prinzip am besten Vergaberichtlinien für alle kommunalen Liegenschaften gibt und dass das gerade die sozialen Ansprüche, die wir auch haben, dass die einfach in Bauordnung und so weiter ihren Niederschlag finden. Und das ist einfach ja ein kontinuierlicher Lobbyprozess, den man halt nicht abreißen lassen darf.
Vielleicht noch eine letzte Frage von der musikalischen Pause. Ihr habt jetzt den zweiten Bauantrag schon abgegeben in der alten Feuerwache. Ihr müsst das zweite Konzept jetzt im März 21 abgeben. Das heißt, es ist ja alles noch im Prozess bei euch, die ganze Geschichte. Diese ganzen Werte, die wir gerade hören, ne, dieses mit ordentlich gute Vergabe und sozialer Wohnungsbau, habt ihr manchmal Angst, das zu verlieren, wenn dann diese Meilensteine auf den Bau kommen, die ja auch noch genug drumherum haben werden?
Naja, wir haben jetzt ziemlich viel Arbeit mit Wohnprojekten, werden es die nächsten 3 Jahre haben, das stimmt. Also so zwecks, die Stadt denkt sich, na Mensch, wir geben denn erstmal ein Hausprojekt, das stimmt wahrscheinlich für ein paar Jahre. Aber ich hoffe, dass wir danach einfach wieder Energie haben, was machen zu können. Klar, also es nimmt erstmal viel Zeit in Anspruch, aber es motiviert ja auch andere Menschen, also die dann hören, ach, da entsteht ein Wohnprojekt, was ist das eigentlich? Da haben wir die Talstation, wo Leute von außerhalb mitmachen. Also hoffentlich sind jetzt mehr Leute mit dem Thema bekannt und engagiert, die sich dann auch wiederum dafür einsetzen.
Ja, und du musst einfach die Leute, wie soll ich sagen, so ein bisschen ranziehen, die das halt weitertragen. Ne? Das ist jetzt egal, ob es ums Wohnen geht oder um die Mobilitätswende. Ne? Als wir damals das freie Lastenradprojekt hier auf den Weg gebracht haben, da saßen wir dann auch irgendwann nur noch mal zu dritt beim Treffen und sagten uns so, jetzt wird's aber langsam Zeit, dass das irgendwie an eine zweite Generation geht, weil wenn jetzt einer im Urlaub ist und zwei krank werden, wer kümmert sich dann ums Projekt? Und das ist total wichtig und auch schön zu sehen, wenn ich heute sehe, und ich habe mich mittlerweile da wirklich aufs passive Nutzertum verlegen können, dass das jetzt schon so den Übergang in die dritte Generation geht und wir mal mit einem Rad mit dem Crowdfunding angefangen haben und jetzt glaube ich das 6. oder bald 7. Rad durch Erfurt rollt, das einfach von jedem und jeder kostenfrei gemietet werden können, dann ist das einfach schön zu sehen. Und so muss es bei Wohnprojekten laufen und so muss es auch bei allen anderen Projekten laufen.